Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zur Apostelgeschichte, Kapitel 1. Wir betrachten heute miteinander die Verse 15 bis 26. Apostelgeschichte 1 ab Vers 15. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen, Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat sich zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben und ist kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem kund geworden, so dass jener Acker in ihrer eigenen Mundart, Akeldama, das ist Blutacker, genannt worden ist. Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns weg aufgenommen wurde, von diesem muss einer mit uns ein Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Amen. Lasst uns beten. Du, unser Herr, du Herzenskenner aller, du prüfst und siehst auch jetzt alle unsere Herzen. Du weißt, wie ein jeder es meint. Und wir bitten dich, dass du arbeitest an unseren Herzen, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass wir es zu Herzen nehmen und bewahren und danach tun. Wir bitten dich um diese, deine Gnade, in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Letztes Mal hörten wir, wie die Jünger sich versammelten in Jerusalem in einem Obersaal, miteinander einmütig beteten, im Gebet verharrten und sie warteten auf den Heiligen Geist, dass die Kraft kommt aus der Höhe, dass sie nun Christus furchtlos bezeugen vor aller Welt. Ja, und haben wir, hast du begriffen, wie wichtig und wie entscheidend das Gebet ist? Hast du angefangen, mehr für Erweckung zu beten? Denn die Gebetsversammlung, haben wir gelernt, ist die Wiege, die Geburtsstätte von aller Erweckung und aller Reformation. Wenn der Herr etwas tut, bereitet er zunächst sein Volk vor, dass es betet. Heute hören wir aber, dass die Jünger, die Gemeinde, dass sie nicht nur beteten, sondern auch das Wort Gottes erforschten und danach handelten. Lasst uns unseren heutigen Vers, ja einfach, unseren heutigen Text einfach Vers für Vers durchgehen. Und wir lernen hier viele wunderbare Wahrheiten und bitte verzeiht, wenn ich auf manches gar nicht so intensiv eingehen kann, weil hier ist sehr viel. Lesen wir Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen. Lass uns zunächst über diesen Vers nachdenken. Achte darauf, wer steht auf in der Mitte der Brüder? Wer? Petrus. Erinnerst du dich noch? Denk dran, Apostelgeschichte, Lukas-Evangelium, ein Doppelwerk. Was haben wir gelernt von Petrus in Lukas Kapitel 22? Der Herr sprach zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, also hast du dich bekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Petrus, das war doch der, der einst den Herrn Jesus Christus dreimal verleugnet hat und so schwer gegen seinen Herrn gesündigt hat. Aber der Herr sagt ihm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn ich auch letzten Sonntag so viel darüber gesprochen habe, wie wichtig und entscheidend es ist, dass wir beten. Viel wichtiger und entscheidender ist es, dass der Herr Jesus für uns betet. Darum sind wir noch im Glauben. Nicht, weil wir die großen Gebetskämpfer sind, sondern weil er unser Held ist, der für uns eintritt, jeden Tag, dass unser Glaube nicht aufhöre. Und sein Gebet wird erfüllt. Wir sehen es hier, dass es sich erfüllt hat. Denn Petrus, der hat sich bekehrt. Und was sagte der Herr Jesus noch zu Petrus? Wenn du dereinst umkehrst, so stärke deine Brüder. Seht ihr hier den Petrus? Wo steht er? Inmitten seiner Brüder. Er steht dort, er spricht zu ihnen. Das heißt, er legt ihnen Gottes Wort aus und er geht ihnen im Glauben voran. Und wir sehen durch die ganze Apostelgeschichte, wie stark der Petrus geworden ist, wie er eine Führungsrolle einnimmt, wie er seine Brüder stärkt und ihnen im Glauben vorangeht und sagt, ist das nicht wunderbar zu hören, was der Herr tut, sogar mit Sündern, die so tief fallen? Derjenige, der so tief gefallen ist, seht ihr, wie er aufrecht steht inmitten seiner Brüder und sogar Wortführer ist unter ihnen. Sollte dir das keine Ermutigung sein? Vielleicht fühlst du dich geistlich sehr schwach. Vielleicht bist du auch in eine bestimmte Sünde gefallen und schämst dich. Und eigentlich sagst du, ich habe den Herrn verleugnet. Und vielleicht weintest du auch bitterlich, aber meinst, im Grunde bist du jetzt zu nichts mehr zu gebrauchen. Schau doch, sieh doch genau hin, schau auf Petrus. Gib dir das nicht Hoffnung, dass er dich wiederherstellen kann, dich zu jemandem machen kann, der nicht nur selbst wiederhergestellt ist, sondern der daran arbeitet, auch andere wiederherzustellen und Brüder und Schwestern zu stärken. Nützlich ist in der Gemeinde, der vorangeht und wir sehen hier sogar eine Leitungsfunktion einnehmen kann. Oder wenn wir mal an Markus denken. Der wird hier nicht erwähnt, aber Petrus nennt Markus seinen Sohn. Also er hatte eine besondere Zuneigung auch zu Markus. Das war dieser junge Mann, der Paulus und Barnabas begleitet hat auf einer Missionsreise. Der war sozusagen ihr Diener, ihr Assistent. Der war wirklich wichtig für die Reise und er hat sie im Stich gelassen. Er ist einfach abgehauen. Und Paulus wollte ihn nicht mehr mitnehmen. Er hat sie so im Stich gelassen. Paulus wollte nicht mehr mit Markus so zusammenarbeiten. Und später lesen wir doch von Paulus in 2. Timotheus 4. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und dieser Markus, der dann wieder nützlich zum Dienst wurde für den Apostel Paulus, wer hat das Markus-Evangelium geschrieben? Markus, schau mal, wie der Herr jemanden gebrauchen kann, der so versagt hat. Überleg dir das. Er kann auch dich gänzlich wiederherstellen. Kehr um, wenn du in Sünde gefallen bist. Such Erbarmen, such seine Hilfe. Und er vermag dich wiederherzustellen, dass du nicht nur selbst wieder stark dastehst inmitten der Brüder, sondern dass auch du dazu da bist, andere zu stärken, die gefallen sind. Aber lass mich noch was Zweites sagen. Es heißt dort, Lukas kommentiert das dort als Einfügung, wenn es heißt, dass er dort stand und sprach. Es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen. Überleg dir das, 120. Das war keine besonders große Gemeinde. Aber hier fing alles an. Von hier aus breitete sich das Christentum aus und Millionen von Menschen, viele Millionen, überall auf der ganzen Welt kamen zum Glauben. Es heißt doch in Zacharia 4, Vers 10, denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Verachte nicht den Tag kleiner Dinge, kleiner Anfänge. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, ein winzig kleiner Same, der aber zu einem großen Baum wird. Denk einmal an die deutschen Baptisten, also vor 190 Jahren. Im Jahre 1834 wurde die erste Baptistengemeinde gegründet. 7 Menschen wurden getauft und der Gemeinde hinzugetan. 7, inklusive dem Pastor und seiner Frau. 50 Jahre später gab es Zehntausende Baptisten in mehr als 150 Gemeinden in zahlreichen Ländern der Erde. Verachte niemals die kleinen Anfänge. Lasst uns Großes erwarten. Aber nun lasst uns schauen, was der Apostel Petrus zu sagen hat, warum er aufsteht und was er vor den 120 Gemeindegliedern zu sagen hat. Und wir werden feststellen, er bringt ihnen etwas aus Gottes Wort. Später in Apostelgeschichte 6 werden die Apostel sagen, was ihre große Aufgabe ist. Wir werden im Gebet und im Dienste des Wortes verharren. Dass die Apostel im Gebet verharren, hörten wir schon. Und jetzt stellen wir fest, sie verharrten auch im Dienst des Wortes Gottes. Wir sehen es hier an Petrus. Und denkt daran, dass nachdem der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist, mussten die Jünger erstmal ganz von vorne oder sagen wir mal ganz neu lernen, die Bibel überhaupt zu lesen. Weil es ihnen plötzlich wie Schuppen von den Augen fielen. Erinnerst du dich, was Jesus Christus sie lehrte in Lukas 24, ab Vers 44? Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Also Christus ging mit ihnen durch das Alte Testament, durch die Bücher Mose und die Propheten und die Psalmen und er zeigte ihnen all die Stellen, die von ihm sprechen. Und könnt ihr euch das vorstellen, dass sie plötzlich anfingen, überall Jesus zu sehen? Das ist wie wenn du vor so einem großen Ameisenhaufen stehst und da bewegt sich gar nicht und du siehst vielleicht nur eine und plötzlich siehst du, wie sich alles bewegt. Und so wurden ihnen die Augen dafür geöffnet, dass sie plötzlich im gesamten Alten Testament überall Christus entdecken. Nun können wir uns vorstellen, wie sie dort täglich gelesen und studiert haben und plötzlich erkannten, alles spricht von Christus, auch von seinem Leiden und Sterben und übrigens auch von dem Verrat durch Judas. Christus wusste sowieso von Anfang an, dass Judas ihn verraten würde. Johannes 6, Vers 64. Jesus sagt, es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Also Christus wusste von Anfang an, dass Judas ihn verraten würde. Es war kein Fehler, kein Missgeschick, kein Irrtum, dass Christus ihn berufen hat zum Apostel. Es musste so geschehen. Christus sagte es sogar ganz offen in einem Gebet in Johannes 17, Vers 12. Da betet unser Herr, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, wozu? Damit die Schrift erfüllt würde. Dir gehört? Dass Judas ihn verraten hat, überliefert hat, ist die Erfüllung der Heiligen Schrift. Die Tatsache, dass Judas verloren ging, ist Erfüllung der Bibel. Das heißt, dass Judas zum Verräter wurde und verloren gegangen ist, das hat die Bibel schon lange vorausgesagt und das erkannten die Jünger nun auch. Und genau darum geht es jetzt. Der Apostel Petrus steht auf und sagt, was er aus der Bibel gelernt hat und was es nun zu tun gilt. Vers 16 und 17. Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Schau genau hin, lerne, wie die Apostel, ja wie jeder wahre Christ, wie die erste Gemeinde Jesu, wie alle Apostel samt allen Brüdern, ja wie die wahre Gemeinde Jesu die Bibel versteht. Das macht wahre Christen aus. Schaut, was sie glauben. Die Schrift musste erfüllt werden, ist das Erste, was sie sagen. Jeder Christ, jeder, der dem wahren Glauben folgt, glaubt das. Alles, alles, ohne Ausnahme. Alles, was in der Heiligen Schrift steht, muss erfüllt werden. Jedes Wort. Alles ist wahr, alles trifft ein, alle Ankündigungen und Prophezeiungen, alle Verheißungen und Versprechungen, aber auch alle Androhungen. Alles trifft ein. Die Bibel hat kein Verfallsdatum. Nicht ein Wort bleibt irgendwie unerfüllt. Gottes Wort hat eine Trefferquote von 100%. Was hier steht, trifft ganz genau so ein. Glaubst du das? Warum ist das so? Warum ist das so, dass dieses Wort irrtumslos ist? Warum ist es so, dass alles eintrifft, was dieses Wort sagt? Weil die Heilige Schrift nicht bloß Menschenwort ist. Schau, wie der Apostel Petrus das Wort Gottes beschreibt. Vers 16, Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat. Also der Apostel Petrus, er nimmt Bezug auf die Psalmen. Das, was der König David dort niedergeschrieben hat, das wurde zu der Zeit 1000 Jahre zuvor geschrieben. Das waren in Wirklichkeit die Worte des Heiligen Geistes und der Heilige Geist gebrauchte den Mund Davids. Das heißt, der Geist gebraucht Menschen, um das vollkommen irrtumslose und unfehlbare Wort Gottes aufzuschreiben oder zu sprechen. Siehst du, wie wahre Christen die Bibel lesen und verstehen? So, dass alles, was wir hier hören, direkt von Gott kommt. Inspiriert ist vom Heiligen Geist. Es kommt aus dem Mund von Menschen, es ist aufgeschrieben von Menschen, aber es kommt von Gott. So sagt der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief, 2. Petrus 1, Vers 21, er sagt, denn Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Oder das berühmte Wort aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich von Gott ausgehaucht. Es ist Gottes Wort. Was macht echte Christen aus? Dass sie die Heilige Schrift nehmen als Gottes Wort und selbst wenn alle anderen uns als Sekte verschreien mögen. Der Apostel Paulus, der sagt es so, der steht vor einem römischen Statthalter. Und da ist es in Apostelgeschichte 24, Vers 14, der Apostel Paulus sagt, dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene. Wie? Indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. So diene ich dem Gott meiner Väter, indem ich alles glaube, was geschrieben steht. Ein Christ glaubt alles und daran erkennt man wahre Christen. Wir hatten noch gehört von den Thessalonichern und in dem Kapitel dann darauf, also in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13, da heißt es, und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, wie es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Ist das der Fall bei dir? Ist das der Fall bei dir, dass du alles, was du liest in der Heiligen Schrift, annimmst als von Gott? Und darum Ehrfurcht hast vor Gottes Wort, es zu Herzen nimmst und danach tun willst. Dass du verstehst, hier spricht Gott höchst persönlich mit dir. Heute ist der Standard an deutschen Universitäten, wenn du Theologie studieren willst, sie würden sich das angucken, was hier steht in Apostelgeschichte 1. Sie würden sagen, erstens, David hat keine Psalmen geschrieben, das ist sowieso alles nur ausgedacht. Zweitens, die Schriften sind gar nicht Gottes Wort, sondern einfach nur Menschenwort. Drittens, sie können auch keine Prophezeiungen enthalten, das wurde immer erst im Nachhinein irgendwie reingelegt. Und außerdem, viertens, kann es sowieso keine Prophezeiungen von Jesus Christus geben, weil es sowas nicht geben kann. Ihr seht, das ist der Standard an deutschen Universitäten bei jedem, der irgendwie Theologie studieren will, vom Staat anerkannt. Historisch-kritische Bibelwissenschaft. Es hat nichts mehr zu tun mit Christentum, es ist Heidentum. Es ist nichts als Unglaube. Bibelkritisches Christentum ist ein Widerspruch in sich selbst. Es ist eine einzige Schande. Und jeder, der so denkt über Gottes Wort, ist kein Christ. Und er wird Gottes Wort hören. Was eintrifft, geh hin in das ewige Feuer, in die ewige Verdammnis. Nein, lasst uns voller Ehrfurcht mit Gottes Wort umgehen. Das ist das Erste, was passiert, wenn ein Mensch sich bekehrt, dass er Gottes Wort ernst nimmt und dass es ihn trifft. Wahre Christen glauben an alles, was geschrieben steht, denn alles trifft ein, alles ist von Gott. Petrus weiß, die Worte, die von David kommen, sind Gottes Worte, auch wenn sie zu der Zeit schon 1000 Jahre alt waren, ist es aktuell. Es spricht in ihre Situation und Gottes Wort hat schon gesprochen über den Verrat durch Judas. Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist, denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Also, es war vorhergesagt, dass Judas Christus verraten würde. Judas wurde zum Wegweiser für die Feinde Jesu Christi, obwohl er gezählt war, doch zu den Aposteln, überlegt euch das. Auf ihn ist das Los gefallen. Er hat das Los empfangen, nicht das Christus gelost hat, sondern das bedeutet, dass ihm der Dienst zugeteilt wurde. Christus hat ihn erwählt für das Amt. Jesus selbst hat es ihm zugewiesen, es ihm zugeteilt. Er wurde offiziell zu den 12 Aposteln gezählt. Was für eine schockierende Wahrheit. Ich habe in meiner Vorbereitung darüber nachgedacht, wie das wohl gewesen sein muss für die Jünger. Versetzt euch mal in ihre Lage. Jahrelang mit diesem Mann. Und wisst ihr, sie haben ihn wirklich vertraut. Erinnere dich daran, dass die Apostel überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Judas zum Verräter wurde. Er hat die Kasse verwaltet. Wen lassen wir denn unsere Kasse verwalten? Jemanden, dem wir nicht vertrauen? Oder gerade jemanden, der vertrauenswürdig aussieht? Sie haben keine Ahnung davon gehabt, dass er Geld gestohlen hat aus der Kasse und all das. Und als der aufsteht vom Herrenmahl und Jesus verraten will, denken sie, er geht, um den Armen was zu geben. Er steht auf für eine Wohltat. Überlegt euch das. Und was lernen wir daraus? Man kann das höchste Amt haben in der Kirche. Höchste Autorität und Anerkennung genießen. Man kann eine hohe Position haben in der Gemeinde. Und doch so tief fallen. Ja, abfallen von Christus und ihn verraten. Ein Amt schützt niemals vor Abfall. Ein Amt schützt niemals vor Abfall. Niemand bildet sich irgendwas ein auf irgendeine Stellung in der Gemeinde, denn wie oft haben wir es gesehen, dass große Pastoren und Prediger, die bekannt waren, die ein Vorbild waren für viele, dass diese in schwere, schwere Sünde fielen, ja, abfielen vom Glauben. Und lass mich dir sagen, lass dich niemals von so etwas kaputt machen. Mach dich niemals abhängig von Menschen. Mach dich auch niemals abhängig von uns hier als Pastoren. Dein Glaube soll ruhen auf Christus und Christus allein. Gott ist kein Mensch, dass er so irren und fallen und sündigen würde wie wir. Er ist die Konstante. Er ist der Fels, der sich niemals ändert, bei dem kein Wechsel ist von Schatten und Licht. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und darum ruht unser Vertrauen allein auf den zuverlässigen Gott. Wer auf Menschen vertraut, wird enttäuscht. Möge der Herr uns bewahren davor. Aber sei auch du ernsthaft gewarnt, nicht abzufallen von dem Herrn. Schau doch jetzt, wohin der Weg führt. Wohin führt dieser Weg des Verräters? Der Christus, ich meine Christus. Was hat Christus ihm getan? Nimm dir eine Sache. Dass er Christus den Rücken zukehrt. Schau, wie das Ende all jener ist, die abfallen von Christus. Was wir nun hören, ist ein Einschub von Lukas. Also es ist eine Erklärung von Lukas. Petrus muss das hier bei seiner Rede nicht sagen, weil das wissen alle, die anwesend sind, was mit Judas passiert ist. Aber wir wissen es ja noch nicht von Lukas. Und deswegen ist das auch bei unserer Übersetzung, bei vielen Bibelübersetzungen in Klammern gesetzt. Verse 18 bis 19. Also was jetzt kommt, ist ein Kommentar von Lukas, damit wir verstehen, was denn mit Petrus, mit Judas passiert ist. Also, was geschah mit Judas? Lese nochmal die Verse 17 bis 19. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Jetzt kommt die Erklärung. Dieser nun hat sich zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben und ist kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem kund geworden, so dass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Akeldama, das ist Blutacker, genannt worden ist. Was geschah mit Judas? Also er hat einen Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, also Judas erhielt eine Bezahlung dafür, dass er Christus verraten hat. Von dieser Bezahlung kaufte er ein Grundstück, einen Acker und Judas ist kopfüber gestürzt, in der Mitte in zwei geborsten und alle seine Eingeweide wurden ausgeschüttet. Lukas, der Arzt, der beschreibt das im Detail für uns. Das Matthäusevangelium liefert uns jetzt zusätzliche Informationen und wir müssen beides lesen, und um ein vollständiges Bild zu erhalten. Und ich lese euch mal vor, was in Matthäus Kapitel 27 steht, ab Vers 3. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn, und er brachte die 30 Silberstücke den hohen Priestern und Ältesten zurück und sagte: Ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Sie aber sagten: Was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberstücke in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Die hohen Priester aber nahmen die Silberstücke und sprachen: Es ist nicht erlaubt, sie zu dem Korban zu geben, da es ja Blutgeld ist. Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremden. Deswegen ist jener Acker Blutacker genannt worden bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht: Und sie nahmen die 30 Silberstücke, den Preis des Geschätzten, den man geschätzt hatte seitens der Söhne Israels, und gab sie für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr befohlen hat. Bis hierhin. Also wir erfahren hier noch näher, was genau ablief. Also Judas quälte ein schlechtes Gewissen. Er warf die Silberstücke, also seinen Lohn der Ungerechtigkeit, wieder in den Tempel, weil die hohen Priester, also die Ältesten auch dort, das Geld nicht zurücknehmen wollten. Und was machten sie damit? Sie konnten es nicht in den Korban, das heißt in die Tempelfinanzen, also in den Tempelschatz aufnehmen. Das ging nicht, weil sie sich sagten, das ist ja unreines Geld, das ist Blutgeld, das können wir nicht machen. Seht ihr hier diese himmelschreiende Doppelmoral, diese Heuchelei? Also, diese Männer haben kein Skrupel davor, einen Verräter zu beauftragen und ihn zu bezahlen, einen unschuldigen Menschen töten zu lassen, unschuldiges Blut zu vergießen. Aber gleichzeitig haben sie ein Problem damit, dieses Blutgeld dann in ihren Tempelschatz zu legen, weil sie ja wissen, es ist unreines Geld, es wurde auf sündige Weise erworben, es darf nicht in den Tempel gebracht werden. Also sie wissen, das Geld ist unrein, sehen aber nicht, dass sie selbst die Unrein sind, die dafür gesorgt haben, dass dieses Geld verunreinigt wird, indem sie es verwendet haben für einen Mordkomplott. Sie sind Heuchler durch und durch. Sie können das Geld von Judas nicht annehmen. Sie können aber das Geld von Judas ausgeben. Sie verwenden es einfach für einen guten Zweck. Das heißt, sie kaufen jetzt durch Judas, durch sein Geld etwas. Sie kamen auf die Idee: Wir haben doch das Problem, dass wir nicht genug Friedhofsfläche haben. Da kommen Menschen von weiter her, Fremde, und die werden dann nicht daheim begraben. Wir müssen sie hier irgendwie bestatten lassen. Also kaufen wir eine Begräbnisstätte. Das heißt, sie versuchen, diese Schandtat auch noch durch eine Wohltat zu bedecken. Sie geben Judas Geld aus, das sie nicht annehmen konnten, und damit hat Judas dieses Grundstück erworben durch sein Blutgeld. Und bei Matthäus sehen wir, wie dadurch verschiedene Bibelstellen erfüllt werden. Leider haben wir jetzt nicht die Zeit, uns Sacharja 11 und Jeremia 19 anzuschauen und wie dieses Grundstück noch beschrieben wird, dass es verglichen wird mit dem Ben-Hinnon-Tal, ein Ort der Schande, wo eigentlich die Abtrünnigen liegen und zerfressen, brennen. Eigentlich ein Ortsname für die Hölle. Also da steckt ganz viel drin in diesem Blutacker. Aber bleiben wir bei dem, was hier steht. Dieses Grundstück trägt den Namen Blutacker, denn dieses Acker trieft vor Blut. Von unschuldigem Blut. Christus wurde unschuldig ermordet. Es ist aber auch ein Blutacker, weil der Besitzer Judas blutig umkam. Matthäus berichtet uns ja, Judas erhängte sich. Aber durch Lukas erfahren wir, dass das noch nicht alles ist. Er berichtet, dass Judas kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide ausgeschüttet worden sind. Dafür gibt es jetzt so natürlich Erklärungsversuche. Denn normalerweise würde ein Körper durch einen Sturz, und mag es auch ein heftiger Sturz sein, nicht einfach in zwei gerissen werden und alle Eingeweide werden herausgeschüttet. Also das muss schon was sehr, sehr Heftiges sein. Und darum denken viele, dass es wohl so war, dass der Leichnam Judas dort hing, vielleicht in der prallen Sonne, am Baum baumelte. Der Verwesungsprozess trat ein. Er schwillte an, er blähte auf und ja, vielleicht löste er sich dann von einem Ast oder bei einer Klippe oder wie auch immer, fiel herab, einen Abhang hinab und platzte. Andere Theorien sind, dass er nicht begraben wurde, dass man ihn einfach über die Stadtmauer zum Beispiel geworfen hat und er zerplatzte. Wisst ihr, ich persönlich gehe nicht bloß von einem natürlichen Prozess hier aus. Mich erinnert das zum Beispiel später an Herodes, der sich anbeten lässt. Da heißt es in Apostelgeschichte 12, Vers 23. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen verschied er. Oder mich erinnert es an Isabel, diese durch und durch bösartige Frau, die man dann aus dem Fenster hinabwarf und das heißt, ihr Blut spritzte an die Wand und sie wurde von Pferden zertreten und von Hunden gefressen. Die übrigens auch einen Blutacker erworben hatte, indem sie Naboth, den Besitzer des Weinberges, nicht verschonte, sondern diesen unschuldigen Mann umbringen ließ, damit Ahab, ihr Mann, diesen Ort, dieses Grundstück empfängt. Judas Sturz klingt für mich offenkundig nach Gottes besonders schweren Gericht. Derjenige, der vom Satan selbst besessen war, wurde sicherlich auch wieder von dem Satan verlassen, spätestens bei seinem Tod. Vielleicht wurde er hier in zwei gerissen, wie vom Satan zerfleischt. Wie die Umstände auch immer waren, eines ist klar, das ist kein gewöhnlicher Tod. Das ist keine gewöhnliche Art, umzukommen. Das hier ist ein besonders schweres Gericht. Kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Das zeigt uns auf, dass die Tatsache, dass Judas sich erhängte, dass da Gottes Gericht nicht einfach vorbei war. Dass Gottes Zorn über Judas so groß war. Dass, wie es heißt im Psalm 50, Vers 22, merkt doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und kein Retter ist da. Alle, die es hörten, waren schockiert. Es wurde zum Stadtgespräch. Da hat sich nicht bloß einer erhängt. Das Ganze sieht viel schlimmer aus. Das heißt doch hier Vers 19. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem kund geworden. Alle haben davon gehört, sodass jene Acker in ihren eigenen Mundart Akeldama, das ist Blutacker, genannt worden ist. Der Name des Ackers bezeugt es. Christus war unschuldig. Er hätte nicht so sterben wollen. Es war Blutgeld und darum ist es ein Blutacker. Aber alle hörten auch und keiner kann es abstreiten. Gott hat ein schreckliches Gericht gebracht über Judas, den Verräter. Von so etwas hören wir nicht alle Tage. Da ist jemand in zwei geborsten. Durch dieses Gericht wird für alle demonstriert, was der Herr tut mit all jenen, die seinen Sohn verraten. Judas erhängte sich, aber das war nicht alles. Sein Fall war tiefer. Dass er hinabstürzte, in zwei gerissen wurde, zerplatzte. Und meinst du, das ist ein tiefer und furchtbarer Sturz? Ja, sein Fall geht noch tiefer, viel tiefer, denn er landet nämlich in den tiefsten Tiefen der Hölle selbst. In Vers 25 hören wir das, in dem Gebet. Das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Petrus spricht hier, oder die Jünger beten hier, davon, dass Judas an seinen eigenen Ort geht, nicht an den Ort der Apostel. Das bedeutet nichts anderes als, dass Judas einen besonderen, ganz besonderen Platz in der Hölle hat, extra für ihn reserviert. Wie Christus sagt in Matthäus Kapitel 26, Vers 24, Christus spricht, der Sohn des Menschen geht zwar dahin. Also er muss getötet werden, wie über ihn geschrieben steht. Aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren wäre. Habt ihr das gehört? Versteht ihr, wie groß Gottes Zorn ist? über all jene, die seinen Sohn so behandeln? Petrus sündigte schwer, doch er hängte sich an den Hals Christi und er weinte bitterlich. Judas, er hängt sich nicht an den Hals Christi, er hängte sich selbst und er stürzte in die tiefsten Tiefen der Hölle. Wisst ihr, dass es zwei unterschiedliche Arten von Buße, von Reue gibt? Die Bibel zeigt uns das sehr, sehr deutlich. Judas hat ein schlechtes Gewissen bekommen. Es reute ihn. Doch er tat niemals wahre, rettende Buße im Glauben. So schreibt der Apostel Paulus in 2. Korinther 7, da heißt es, jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid gottgemäß betrübt worden, damit ihr nichts von uns Schaden erlittet. Es ist gut, dass Gott euch betrübt hat, dass ihr traurig seid über eure Sünde. Das ist gute Betrübnis. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, also zur Rettung. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also man kann traurig sein, ein quälendes Gewissen haben und dennoch findet man kein Leben. Man findet nicht das Heil, man findet nicht die Rettung. Sag, willst du Judas folgen? Er ist der Wegweiser geworden für die Feinde Christi, sie zu Jesus zu führen. Aber siehst du nicht auch, dass er zum Wegweiser geworden ist? Als Warnung für all jene, ihm nicht zu folgen? Denn schau, was aus ihm geworden ist. Wer hat seine Einzelteile wohl aufgesammelt? Oder ist er einfach ein Fraß geworden für die wilden Tiere? Willst du ihm folgen, diesen Judas? Geplagt, gequält von einem schlechten Gewissen und Schuldgefühle erdrücken dich, ersticken dich förmlich und so, dass du eigentlich schon nicht mehr leben willst und vielleicht kommen sogar Selbstmordgedanken hoch und du suchst den Tod, weil du es nicht mehr ertragen kannst zu leben. Versteh doch, dass das nicht das Ende ist. Dass dein Fall tiefer sein wird, in die tiefsten Tiefen der Hölle. In die große Verlorenheit. Eine ernste Warnung. Es gibt einen Lohn für die Sünde. Gottes Weisheit spricht in Sprüche 8, Vers 36. Wer aber an mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das hörst du nicht? Alle, die diesen Weg gehen und die Christus hassen, sie lieben den Tod. Es ist eine ernste Warnung vor Abfall. Achte auf dein Herz. Achte darauf, wie dein Herz zu Christus steht. Aber nun lasst uns schauen, was der Apostel Petrus nun gelernt hat aus Gottes Wort. Verse 16 und 17. Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Und dann Vers 20, denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Also der Apostel Petrus, er bezieht sich hier auf zwei Stellen aus den Psalmen, die von Christus sprechen. Aber auch von seinen Feinden und auch von seinem Verräter. Das ist Psalm 69, Vers 26. In diesem Psalm geht es auch um Christi Leiden, aber es geht auch um die, die Christus bedrängen. Und es heißt dort, Vers 26, seine Wohnung werde öde und sei niemand, der darin wohne. Und so kam es über Judas. Sein Haus war verlassen, seine Existenz war völlig öde, wie eine Wüste, alles verlassen. So kam Gottes Gericht über ihn und so kommt Gottes Gericht über alle, die Christus hassen. Ihre Wohnung werden verlassen sein. Er wird sie auslöschen von dieser Erde. Aber wie ist es jetzt eigentlich mit dem Aufseheramt von Judas, also mit seinem Apostelamt? Da hat Petrus ein Wort gefunden aus Psalm 109, Vers 8, wo es um den Gottlosen geht. Und da heißt es, sein Amt empfange ein anderer. Daraus schloss Petrus, dass die Heilige Schrift hier gebietet, dass das Apostelamt von Judas ein anderer empfangen soll. Es soll nicht unbesetzt bleiben. Jemand anderes soll anstelle dieses gottlosen Judas eingesetzt werden. Seht ihr, Petrus findet hier eine Wegweisung in dieser schwierigen Situation direkt aus der Heiligen Schrift. Wir müssen die Schrift erforschen und wir müssen danach handeln. Und Petrus zitiert hier Worte, die 1000 Jahre alt waren und trotzdem in ihrer Situation aktuell waren und sie gelehrt haben, was zu tun war. Manche fragen sich, war das hier ein Fehler, was die Apostel getan haben? War das recht, dass sie hier einfach einen weiteren Apostel einsetzen wollten? Hier ist kein Hauch von Kritik, sondern der Apostel Petrus macht klar, dass das geschehen muss, weil die Heilige Schrift es sagt. So ist das, was hier geschieht, tatsächlich Gottes Wille. Es wird nicht mit einer Silbe in Frage gestellt. Aber nun stellt sich die Frage, wer ist denn geeignet für dieses Amt? Und nun kommen Qualifikationen, die Apostel gemeinsam haben sollen. Welche sind das? Ab Vers 21. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in aller Zeit, in der der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns weg aufgenommen wurde. Also hier haben wir schon mal zwei Kriterien. Es muss einer von uns Männern sein, weil die Frauen erfüllen dann auch diese Qualifikationen, die dann genannt werden, die Frauen, die dabei waren, die Schwestern, die Jüngeren Jesu. Aber es soll einer von uns Männern sein. Und zweitens, also es soll jemand sein, der die ganze Zeit beim kompletten Dienst Jesu Christi dabei war, von A bis Z, von seiner Taufe am Anfang bis zu seiner Aufnahme in den Himmel, bis zu seiner Himmelfahrt. Und dann heißt es drittens, von diesen muss einer mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Also jemand, der bei seiner Auferstehung bezeugen kann. Von diesen 120, die dort anwesend waren, kommen nur zwei in Frage. Vers 23. Und sie stellten zwei dar. Josef, genannt Barsabas, mit den beiden Namen Justus und Matthias. Es gibt unter ihnen nur zwei, die diese Qualifikation erfüllen. Von Anfang an, von der Taufe bis zur Himmelfahrt, und Zeuge der Auferstehung Jesu Christi, nur zwei Männer. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. Wenn damals nur zwei diese Qualifikation erfüllten, glaubst du, dass es heute noch Männer gibt, die diese Qualifikation erfüllen? Nein. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, alle, ausnahmslos alle, die sich heute Apostel Jesu Christi nennen, sind keine Apostel, sondern Lügner und Betrüger und Scharlatane. Man kann nicht einfach Apostel werden. Man kann sich nicht einfach anmaßen, diesen Titel sich selbst zu geben. Die Bibel kennt auch die Apostel der Gemeinde, weil das Wort Apostel bedeutet einfach nur Gesandter. Wir benutzen meistens das lateinische Wort dafür, Missionar. Missionar ist dasselbe Wort für Apostel, halt lateinisch statt griechisch. Aber das glauben wir, dass es das gibt, Gesandte von der Gemeinde. Aber hier geht es um Apostel Jesu Christi, um Stellvertreter Jesu Christi, um Menschen, die direkt vom Apostel dafür eingesetzt wurden, ihn zu repräsentieren als Grundlage seiner heiligen Gemeinde. Der Einzige, der noch zum Apostel Jesu Christi berufen wurde, war Paulus. Und er sagt von sich, er ist eine unzeitige Geburt. Also da, wo man eine Geburt eigentlich gar nicht mehr erwarten würde. Er ist sozusagen der Letzte unter den Aposteln, eine Spätgeburt. 1. Korinther 15, Vers 8. Zuletzt aber von allen, gleichsam einer unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Paulus hat das vor 2000 Jahren geschrieben, dass er ja im Grunde der Letzte, der Geringste aller Apostel ist, so bezeichnet er sich, dass er nicht einmal wert ist, ein Apostel genannt zu werden. Und jetzt treten 2000 Jahre später irgendwelche Bewegungen auf, die nicht sagen, ich bin es nicht wert, ein Apostel genannt zu werden, sondern die auftreten in Selbstverständlichkeit, ich bin ein Apostel Jesu Christi. Lügner. Lügner. Ob das Mormonen sind oder die Neuapostolische Kirche, und wir haben Gott sei Dank eine Familie in unserer Mitte, die gerettet wurde aus diesem Kult. Ob das die Charismatiker sind oder den Pfingstlern, wo sogenannte Apostel aufstehen, oder diese neue Bewegung, wie nennt man sie, New Apostolic Reformation, voller selbsternannter Apostel, keiner von ihnen erfüllt auch nur eines dieser Kriterien. Sie sind Lügner. Die Apostel Jesu Christi, sie bilden das Fundament, die Grundlage der Gemeinde. Und dieses Fundament muss doch nicht immer neu gelegt werden. Hast du nicht verstanden, was ein Fundament ist? Es heißt in Epheser 2, Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Die Apostel sind das Fundament. Warum muss denn ein Zwölfter nachgewählt werden hier? Weil es 12 Apostel sein mussten. Der Apostel Petrus, der Apostel Paulus, der wird berufen, ein Apostel der Nationen zu werden. Er gehört nicht zu diesen 12. Er hat eine besondere Stellung. Aber diese 12 mussten 12 sein. Christus sagt es in Matthäus Kapitel 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Es hatte einen Grund, warum der Herr Jesus 12 Apostel berief, weil er Israel erneuerte. Es gab 12 Stämme Israels. Und so sollte es 12 Apostel geben, die richten über die 12 Stämme Israels. Und wenn wir dann die Offenbarung lesen, lesen wir auf, wie die 12 Apostel in diese ewige Stadt, wie sie dort beschrieben wird, eingebaut sind, repräsentiert sind. 12. Das heißt eben nicht, dass es immer 12 lebende Apostel geben muss. Sondern ein für alle Mal geschehen, als später dann Jakobus, einer der Apostel, stirbt durch das Schwert, Apostelgeschichte 12, da wird kein Apostel mehr hinzugetan. Versteht ihr? Es müssen 12 sein und es bleiben 12. Diese Qualifikationen, die wir hier lernen in der Apostelgeschichte Kapitel 1, sind der Beweis dafür, dass es eine einmalige Stellung war, als Fundament der Gemeinde, als Zeugen Jesu Christi für seine Auferstehung, sie sollten Augenzeugen sein. Es ist nicht etwas, was wiederholt wird oder wo man den Platz einnehmen kann noch von einem dieser. Es ist, was wir hier lesen, tatsächlich ein Bollwerk gegen alle Irrlehrer, gegen all diese Falschen, dass wir sie mit Leichtigkeit als Lügner entlarven können. Fallt niemals rein auf solche Betrüger. Natürlich benutzen sie dieses Wort, um ihrem Dienst besondere Autorität zu verleihen. Man muss ihm besondere Ehre geben. Sie sind ja keine normalen Prediger, irgendwelche Pastoren. Sie sind Apostel. Ja, ihnen muss man mit besonderer Ehrfurcht begegnen. Was maßen sie sich eigentlich an? Wie arrogant und wie stolz kann man sein, so etwas zu tun? Ihre Strafe wird groß sein. Es heißt in 2. Korinther 11, Vers 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt Apostel Jesu Christi annehmen. Und darum wird die Gemeinde auch gelobt in Offenbarung 2, Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Unter den Aposteln, unter diesen ganzen ersten Christen, diesen 120, gab es nur 2, die diese Qualifikation erfüllt haben. Wir erfahren dann nichts weiter von Josef, wir erfahren auch nichts weiter von Matthias. Aber wir erfahren jetzt, was die Gemeinde tut, ab Vers 24. Und sie beteten und sprachen, du, Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du erwählt hast. Das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihm Lose und das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. So hört einmal auf dieses Gebet der Apostel. Wenn sie beten, du Herr, Herzenskenner aller, dann beten sie hier vermutlich zu dem Herrn Jesus Christus. Denn er ist es, der hier den Versen zuvor zweimal als Herr bezeichnet wird, in Vers 6 und in Vers 21. Der Herr, der Herzenskenner, sie beten zu Jesus, der ja eben seine Apostel eingesetzt hat. Er soll es wieder tun. Er ist der Herzenskenner. So spricht Jesus von sich selber in der Offenbarung. Offenbarung 2, Vers 23. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, spricht der Herr Jesus, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Sie beten, Herr, du kennst die Herzen aller Menschen. Du weißt, wen du wählen möchtest. Wir haben das bei Judas nicht erkannt, dass er ein Verräter ist. Wir haben uns reinlegen lassen. Der Schein trügte. Wir konnten nicht tiefer sehen. Aber du, Herr, du kennst die Herzen. Du erforscht die Intentionen. Du erforscht die tiefsten Gedanken eines Menschen. Was ist dein Wille, Herr Jesus Christus? Und interessanterweise empfangen sie hier keine Vision oder einen Eindruck oder hören irgendwie direkt Rede. Wir denken manchmal, dass das bei den Aposteln immer so war, dass sie irgendwie ein direktes Wort bekommen haben. Anscheinend nicht. Sie erforschen die Heilige Schrift. Und was machen sie jetzt? Also sie machen zwei Lose. Vielleicht haben sie die Namen geschrieben auf Steine oder wir wissen es einfach nicht. Es wird uns nicht gesagt. Und dann wird im Grunde das Los geworfen darüber. Und jetzt kommen Leute und sagen, seht ihr, loswerfen und, oder Lose ziehen, das sehen wir schon im Alten Testament und das sehen wir hier bei den Aposteln. Also das ist auch etwas, wie wir unsere Entscheidungen treffen sollten. Nein, Losen ist nicht mehr nötig. Hört auf mit so einem Unsinn. Das hier, diese Entscheidung, die hier getroffen wird, ihr Lieben, und das muss uns wirklich bewusst sein, ist die einzige Sache, wo Christus direkt hier eine Entscheidung treffen musste, ohne dass irgendeiner da irgendwie mitentscheidet oder seine Meinung gibt oder das ist eine einmalige Situation. Diese Situation stellt sich nie wieder. Es gibt keine Situation mehr, wo es nötig wäre, die Entscheidung durch einen Los zu fällen. Denn warum werfen Sie hier das Los? Warum? Weil Jesus nicht mehr da war, aber er es war, der die Aposteln höchstpersönlich berufen hat. Das kann keiner. Das kann niemand anderes machen. Da kann niemand diese Entscheidung treffen. Sie können hier nicht eigenmächtig vorgehen. Ein Apostel zu sein, heißt ein Stellvertreter Jesu Christi zu sein. Das bedeutet, Jesus selbst muss hier entscheiden. Man kann keinen Apostel einsetzen. Das geht nicht. Das war kein Fehler, was sie hier gemacht haben, das war notwendig. Jesus Christus muss hier höchstpersönlich die Entscheidung treffen und ich sage dir, es gibt keine Sache in deinem Leben, wo du irgendeinen loswerfen müsstest. Das bedeutet auch, wir in der Gemeinde, die wir wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen haben, wie zum Beispiel Pastoren einzusetzen, müssen keinen loswerfen. Wir sehen das nie wieder im Neuen Testament, dass das geschieht. Und erst recht auch nicht bei Ältesten, die eingesetzt werden. Wir sehen es auch nicht später, wenn wir schauen, Apostelgeschichte 6, wenn Diakone eingesetzt werden sollen. Da heißt, da sagen die Apostel, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männer unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Und dann kommen sie stellen Männer vor die Apostel. Und dann heißt es nur, als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Es werden einfach Qualifikationen genannt, die Gemeinde soll Ausschau halten und dann werden diese Männer eingesetzt. Kein Los wird mehr geworfen. Versteht ihr? Wenn wir Entscheidungen treffen, dann richten wir uns einfach nach biblischen Prinzipien. Und wir tun das, was Gottes Wort sagt. Und wir beten auch, Herr, wir kennen die Herzen nicht. Und letztendlich können wir viele Entscheidungen treffen, aber du, Herr, bist es. Dein Ratschluss kommt zustande. Sollen wir die Person wirklich taufen? Ist diese Person wirklich ein Christ? Sollen wir ihn wirklich als Ältesten einsetzen? Und dieses und jenes, bei allem müssen wir immer sagen, Herr, du weißt alle Dinge. Du kennst die Herzen und die Gedanken. Du hast Allwissenheit. Und darum dürfen wir innerlich zur Ruhe kommen, auch wenn wir Entscheidungen treffen und sie den Herrn anbefehlen. Aber wir müssen keine Lose mehr werfen, bei keiner einzigen Sache in deinem Leben. Verstehst du, dass das eine einzigartige, besondere Situation war? Und wir keinerlei Hinweis haben, dass wir das in irgendeiner anderen Weise noch tun sollten, was auch immer wir zu entscheiden haben. Der Herr Jesus musste das entscheiden. Wenn es um die Einsetzung von Ältesten geht, sollen wir es entscheiden, nicht unabhängig von dem Herrn Jesus. Wir befehlen ihn alles an, aber wir haben einfach Qualifikationen und dann setzen wir die Männer ein. Die Qualifikation zu erforschen reichte in diesem Punkt nicht aus. Sie hatten zwei Männer, die die Qualifikation erfüllten, aber nur einer von ihnen durfte es werden. Wir haben kein Limit an Ältesten. Wir wünschten uns, wir könnten hier 5 weitere einsetzen. Bei den Aposteln geht es um 12. Und wie wunderbar, dass unser Herr Jesus Christus alles weiß. In Johannes 21, Vers 17 spricht Jesus 3-mal zu Petrus: Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er ihn zum 3. Mal fragte: Hast du mich lieb? Und Petrus sprach zu ihm: Herr, du weißt alles und du erkennst, dass ich dich lieb habe. Der Herr weiß, wie es in unser aller Herzen aussieht. Du kannst ihm nichts vormachen. Wie steht es um dein Herz heute? Wir haben gehört von Judas. Wir haben gehört, wie er all die Jahre etwas vorgespielt hat. Wie er den Herrn Jesus nicht liebte. Wie steht es um dein Herz? Hast du Christus lieb? Möge der Herr uns schenken, dass keiner von uns diesen Weg des Judas geht, sondern dass wir alle inmitten der Brüder bleiben. Die Heilige Schrift glauben, jedes Wort. Die Heilige Schrift studieren. Jesus Christus in allem sehen und in allen Dingen seinen Willen tun wollen. Warum? Weil der Herr Jesus Christus uns geliebt hat, als er für uns am Kreuz förmlich zerrissen wurde von Gottes Zorn, wie ihn in die Seite gebohrt wurde, ja wie der Vater im Himmel seinen ganzen Grimm ausgeschüttet hat über ihn, auf dass wir nicht enden wie Judas, denn wir alle würden es verdienen. Dass wir nicht fallen in die tiefsten Tiefen der Hölle, hat er uns geliebt und sein Blut vergossen für uns. Die Gemeinde ist ein Blutacker. Etwas, was er erkauft hat durch sein Blut, dass wir sein sind in alle Ewigkeit. Gehörst du dazu? Möge heute der Tag sein, wo du kommst zu Jesus Christus. Wo du deine Knie vor ihm beugst und ihn anrufst, dass er dich erlöst. Denn er hat ein Lösegeld gegeben, um Sünder zu erkaufen. Möge das auch auf dich zutreffen. Und dann, wenn wir doch wissen, dass wir solch einen Retter haben, lasst uns ihn lieben von ganzem Herzen, denn er ist aller Liebe und aller Ehre und aller Treue wert. Gepriesen sei unser Herr und Erlöser, unser Herr Jesus Christus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.